Ja, meine Lieben, wir werden also uns jetzt ohnehin mit dem Sündenfall anhand des Textes ein bisschen beschäftigen und mal Details durchgehen. Wir haben ja schon länger im vorigen Semester über den Sündenfall im Grunde gesprochen, aber sehr viel aus dem Umfeld hereingeholt. Also es ist jetzt Zeit, einfach ein bisschen an den Text heranzugehen. Also es geht einmal um die Schlange, Hanachasch, von der wir wissen oder ahnen, dass sie was mit den luziferischen Kräften zu tun hat, also mit den Widersacherkräften. Diese Schlange windet sich im Grunde also aus dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen heraus. Da kommt sie also zum Vorschein. Die luziferischen Wesenheiten, das sind die Engelwesenheiten, die auf dem alten Mond, also das heißt jener Schöpfungsperiode, die unserer Erdentwicklung vorangegangen sind, damals zu Widersachermächten geworden sind, indem sie zurückgeblieben sind in ihrer Entwicklung oder Aufgaben bekommen haben, durch die sie nicht ihr volles mögliches Entwicklungsziel erreicht haben. Und daraus entsteht also immer die Widersachersituation. Im Übrigen, ganz kurze Abschweifung, hängt das auch mit dem Phänomen der Zeit im Übrigen zusammen. Wenn sich alle geistigen Wesenheiten gleich schnell entwickeln würden, dann gäbe es das Phänomen der Zeit nicht. Das Phänomen der Zeit entsteht dadurch, dass gewisse Wesenheiten nicht ihr volles Entwicklungsziel erreichen und dadurch so eine gewisse Schere entsteht zwischen den regelrecht Fortschreitenden, die, wenn man so will, der Ewigkeit angehören und denen, die zurückbleiben. Also da entsteht so ein gewisser Schlupf. Das ist so, wie man die Bewegung, wenn man neben einem Zug mit dem Auto in der gleichen Geschwindigkeit fährt, merkt man gar nicht, dass sich das bewegt. Wenn man exakt mit der gleichen Geschwindigkeit fährt, dann spürt man die Bewegung nicht. Erst wenn der Unterschied herauskommt. Also wenn die unterschiedliche Bewegung da ist, dann merkt man die Bewegung als solche und das führt letztlich zur Zeit, will ich aber jetzt gar nicht weiter ausführen, ist nur ergibt sich jetzt da also von den zurückgebliebenen Wesenheiten. Diese Schlange Hanachasch wird im Übrigen nicht immer nur negativ beurteilt, also da in der Bibel natürlich wird im Alten Testament wird sie ganz negativ beurteilt. Sie wird zum Beispiel in der Gnosis, bei den Gnostikern in der Regel eher positiv gesehen, nämlich indem sie die Menschen aufklärt darüber, dass die Elohim nicht gerade die oberste Hierarchie sind, dass die sogar also verantwortlich dafür gemacht werden, dass eben der Mensch auf die feste Erde herunterversetzt wird und dass er da also in so eine dichte Materie fällt. Und es gibt eigentlich die wahre schaffende Gottheit, also wo ja in Wahrheit der Christus auch dahinter steckt, steht viel, viel höher. Und man hat also der Schlange zu danken, dass sie uns aufklärt darüber, dass das eigentlich nur untergeordnete Wesenheiten sind. So sieht man das bei manchen Gnostikern stärker, bei anderen schwächer. Aber da wird also dann die Schlange durchaus, also ambivalent zumindest gesehen, sagen wir so. Und sie wird dann oft dargestellt als etwas, was entweder jenseits des Tierkreises oder vor dem Tierkreis als äußerstes also unserer Planetenwelt sich kosmisch herumwindet, so eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, und jenseits dessen beginnt das höhere geistige Reich und alles, was darunter ist, ist im Grunde niederes Reich. Und die Gnostiker waren die, und das ist eben aber ein bisschen dieser luziferische Anstrich drinnen, die einfach nicht herunter auf die Erde wollen im Grunde. Die sagen also, die Verkörperung auf der festen Erde, das führt im Grunde zum Bösen, zum Negativen, was ja auch irgendwo stimmt. Wir haben schon öfter jetzt darüber gesprochen, dass das die Welt der Fehler, des Irrtums und so weiter ist, allerdings aber auch den Menschen gerade dadurch die Freiheit gibt. Aber da wollen die Gnostiker in der Regel nicht heran, und sie sind meistens sehr radikal, dass sie sogar die ganze Planetenwelt, die ganze Planetensphären, alle Planetensphären, dass sie das noch zum unteren Bereich zählen und sagen, das sind im Grunde untergeordnete Wesenheiten, erst jenseits davon beginnt das eigentliche höhere göttliche Reich, das Pleroma, wie sie es nennen, die Fülle, die geistige Fülle. Was ja in gewisser Weise stimmt, also jenseits der Sternenwelt fängt erst das eigentlich Geistige an. Das ist schon richtig. Nur der Fehler ist, den sie machen, sie wollen also nicht da herunter, und das ist aber notwendig für uns, um durch diese Entwicklung durchzugehen. Also das heißt, wenn wir es jetzt aus unserer Sicht betrachten, ist diese Geschichte mit dem Sündenfall auch durchaus ambivalent zu betrachten. Man kann einerseits sagen, ja gut, das stürzt den Menschen jetzt in die Sinnlichkeit herunter und in all die Probleme, die damit verbunden sind, aber es ist der einzig mögliche Weg, zur Freiheit zu kommen. Weil dazu zählt eben nicht nur das Unterscheidungsvermögen von Gut und Böse, sondern auch die Möglichkeit, sowohl das eine als das andere zu tun. Und das haben die Wesenheiten darüber nicht.
Also wir müssen unseren Körper tragen, unser Ego eigentlich.
Genau.
Uns getrennt von
genau,
anderen.
genau.
Und ertragen,
sag ich. Ertragen auch, richtig, ja. Ja.
Die Schlange nennt man nämlich auch Kundalini, oder?
Ja, hat auch was damit zu tun. Hat schon was damit zu tun. Diese ganze Kundalini-Schlange ist auch die Schlange ist überhaupt ein sehr schillerndes Symbol. Weil die sich aufrichtende Schlange ist zum Beispiel ein ganz starkes Ich-Symbol. Oder erst recht die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Also die Uroboros-Schlange. Das ist erst recht ein Symbol für die Ewigkeit und fürs höchste Geistige. Also das sich verschlingt immer wieder und sich aber dadurch neu gebiert.
Und sie stellt auch das Rückgrat damit.
Genau, ganz genau. Ganz genau. Aber sie kann natürlich auch, wenn sie jetzt eben im niederen Bereich bleibt, also ganz, ganz in die untersten Begierdekräfte hinunterziehen. Das ist die andere Seite.
Bei der Schule, also im Bauer, da gibt es hinten einen Vater dahin.
Ja.
Da gibt es eine Skulptur.
Ja.
Eine Mater, also die große Mutter.
Mhm.
Und sie wird also von vier Schlangen, also die Wasserspeier,
ja.
Vier Schlangen hochgehoben.
Mhm. Ja.
Das, ich bin spazieren gegangen ist, in der Pause.
Ja. Sehr gut. Nein, den Park dorthin war ich noch nicht.
Ach so.
Bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja, also das ist ein sehr, sehr vielfältiges Symbol. Die Schlange. Also das heißt, sie hat sowohl was mit dem Zugang zu den Ich-Kräften als auch dem Fall ins bloße Ego hinunter. Sie steht eigentlich, und das kommt gerade bei den Gnostikern tatsächlich sehr schön heraus, dass sie da an der Grenzscheide steht sozusagen. Also sie kann nach unten ziehen oder sie kann nach oben frei machen.
Das Reptilienwichern, man sagt ja dann, ist das
genau.
Diese Urtriebe als
Reptilien. Ja, richtig.
Ja, die Chinesen, die haben den Drachen, ne? Der Drache
genau.
Spielt auch eine Rolle.
Spielt auch eine Rolle. Ja, der Drache ist im Grunde das selbe Symbol, kommt aus demselben her. Ich meine, da gibt es ja so eine ganze Palette von, wenn man nimmt jetzt die Drachengestalt in die ganze Geschichte, gehört zum Beispiel aber auch die Sphinxgestalt, das Viergetier mit. Da geht es eben oben bis zum Menschenantlitz, dann kommt der Löwe, dann kommt der Stier unten und die Adlerflügel gehören eigentlich auch noch dazu. Also vor allem bei den assyrischen und babylonischen Sphinxen ist das sehr deutlich, dieses Flügelmotiv ausgebreitet. Und wenn es ganz exakt macht, ist es hinten ein Drachenschwanz halt dran. Das heißt, der Reptilienschwanz ist auch noch dran. Das heißt, da wird eigentlich deutlich gezeigt, wie das aus dem sich heraus, das Menschliche sich herausarbeitet aus dem. Oder eine Zwischenstufe ist wieder die Kentauren, also halb Pferd, halb Mensch. Das sind im Grunde alles Metamorphosen ein und dasselben. Das fängt von der Schlange, vom Drachen an und geht bis zur Sphinx und geht dann letztlich, bis sich der Mensch ganz als eigenständiges Wesen heraushebt. Und wo sozusagen der Löwe, der Stier und der Adler in dem Sinn nicht mehr sichtbar wird, sondern in ihm aber sehr wohl noch wirkt. Zum Beispiel auch in den Temperamenten oder so drinnen wirkt. Also der Löwe halt in dem Muthaften, also das heißt im Cholerischen drinnen und so weiter. Der Stier im Erdelement unten, die Adlerflügel, die ins Luftige hinaufschwingen, was mit dem sanguinischen Temperament zu tun hat, und der Wassermann, der Mensch dann.
Gut, jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Also die Äder zum Beispiel, was spielt das für eine Rolle?
Naja, in der Edda, also hat man auch sehr viel, man hat da zum Beispiel drinnen, da hat man den Fenriswolf zum Beispiel drinnen und man hat den Loki drinnen. Also da ist das sind diese beiden Widersacherwesen, die mit dem Luziferischen und Arimanischen zum Beispiel zu tun hat. So wie die Schlange bei ihm natürlich mit dem Luziferischen zu tun hat, aber es kann der Drache zum Arimanischen werden, also der arimanische Drache durchaus sein. Dann kommt mehr die Verhärtung heraus. Und das ist ja halt in der nordischen Mythologie ist das eben dargestellt dann mit Loki und mit dem Fenriswolf. Der Fenriswolf ist dann mehr das Arimanische. Loki ist mehr das Luziferische, bis in den Namen hinein sogar eine gewisse Ähnlichkeit. Oder die Unterweltsgöttin, die Hel, hat auch was mit dem Luziferischen zu tun in Wahrheit. Die Helle. Das ist dasselbe Wortstamm im Grunde, wie es bei den Griechen zum Beispiel bei der Helena drinnen ist oder bei Hellas, also Griechenland drinnen ist. Das ist noch so ein gewisser Rest von luziferischer Hellsichtigkeit. So der letzte Rest davon ist das. Weil die Schönheit der Helena, der Sagenhaften, hängt dann mit der seelischen Schönheit irgendwo zusammen, aber man weiß nicht, ist sie schon befleckt oder nicht. Es ist so, nämlich durch den Raub von Paris, hat sie sich freiwillig hingegeben oder nicht? Das ist da immer die Rätselfrage. Es gibt in der griechischen Mythologie beide Varianten. Es gibt die eine Variante, dass sie eigentlich freiwillig mitgegangen ist. Es gibt sogar drei Varianten. Die zweite ist, dass sie eben gezwungen wurde. Und die dritte ist, dass sie dem Paris entkommen ist. Und dass sie in Wahrheit also ganz unschuldig geblieben ist. Das ist, ich weiß nicht, einer der großen Dramatiker, ich weiß nicht, ob es der Aeschylus oder der Euripides, das ist keine Ahnung welcher, hat das so geschildert auch. Da ist sie dann angeblich noch in Ägypten gekommen und wurde dann dort vom Pharao sowieso beschützt und aufgenommen und der Paris ist mit leeren Händen eigentlich noch Troja zurückgekommen. Weil es ging eben immer, mit der Helena war immer verbunden auch die Frage, weil die Helena ist ein Symbol für die menschliche Seele in Wahrheit. Also wie Frauen gestalten fast immer in der Mythologie ein Bild für die menschliche Seele oder zumindest für einen Aspekt der menschlichen Seele gilt. Und da ist eben immer die Frage, das ist die Seele, die noch letzte Reste an Hellsichtigkeit hat und wo jetzt immer die Frage ist, wird sie schuldig oder wird sie nicht schuldig? Bleibt sie rein oder nicht? Das heißt, ist das, was ich hellsichtig erlebe, noch das rein Göttliche oder ist es bereits was von den Widersachern getrübt ist? Weil das war namentlich also zur griechisch-lateinischen Zeit das große Problem, weil da doch bei den meisten Menschen das Hellsehen schon, wenn es noch vorhanden war, eher in Gefahr war, also in die stark luziferischen Bereiche hineinzukommen. darum ist es dann auch von den ersten Christen so verteufelt worden. Also dieses niedere Hellsehen, das muss weg, weil da schaut sie ja eigentlich nur in die dämonische Welt hinein. Und wenn ihr euch von dort Anregungen holt, aus dem kam der Kampf gegen das Heidentum sozusagen in Wahrheit. Was berechtigt daran ist, dass diese Art der Erkenntnis verschwinden musste. Die war nicht mehr heilsam. Die ließ sich sozusagen zwar noch bis zu einem gewissen Grad wiederbeleben, aber gerade dann hat sie auf Abwege geführt. Also es hat sich länger gehalten, eben im nordischen Bereich, eben bei den Germanen und so. Da ist viel länger noch ein gesundes Hellsehen vorhanden. Bei den Griechen mit dem Einschlag der Verstandesseele, die da reinkommt, wird mit dem verbunden damit mit den Ego-Kräften. Gerade im Römertum ist das besonders stark, also das Römertum ist das Ego-Volk schlechthin. Die sind eigentlich groß geworden im Ego. Und der Verstand dient eigentlich dem Ego, was dem Ego dient. Das hat sie groß gemacht, die Römer. Und bei den Griechen geht es noch ein bisschen weiter in die richtige Geistigkeit hinein, aber bei den Römern geht es ganz nur mehr ins Ego hinein, in Wahrheit. Und da die ganzen, sie übernehmen zwar viel von den griechischen Göttern, aber es wendet sich noch mehr ins Luziferische im Grunde hinein. Und im Untergrund spannen sie auch schon die arimanischen Kräfte in Wahrheit ein. Also daher kommt dann also auch die praktische Fähigkeit, hier die Welt umzugestalten. Damit schimpfe ich jetzt gar nicht über die alten Römer. Man kann jetzt darüber reden, wie man will. Ich meine, es war damals ein wichtiger Impuls, weil sie haben damit die geistigen Kräfte, die aus dem Orient gekommen sind, die ihre letzte Blüte im frühen Griechentum eigentlich gehabt haben, haben sie nutzbar gemacht für die Umarbeitung der äußeren Welt, und das haben sie in die ganze damalige Welt hineingetragen im Grunde. Das war die Aufgabe, bis ins Denken hinein vor allem dann. Aber ich meine, die Mittel, mit denen sie es damals getan haben, wären natürlich heute völlig fehl am Platz, obwohl man in gewisser Weise heute genauso noch versucht. Also es gibt auch Staaten oder Kreise, die auf die Art Weltherrschaft anstreben. Und das ist eigentlich im Grunde ein Impuls, der damals, würde ich sogar sagen, notwendig war und daher mit einer gewissen Berechtigung da war und der heute völlig fehl am Platz ist. Weil er heute also, damals hat er nämlich vorbereitet, weil das Ego ist die notwendige Vorbereitung, dass das Ich sich finden kann und dann aus sich heraus sich zu verschenken beginnt. Dazu brauche ich zuerst einmal das Ego. Das lässt sich nicht überspringen. Weil sonst bleibe ich ewig bei dem Geist der Erfüllung von oben und es fließt durch mich durch und ich bin im Grunde willenloses Werkzeug der obersten Gottheit. Wenn es aus Freiheit entsteht, muss ich mir einmal in mein Ego abschließen, das heißt im Grunde einen eigenen Seelenkosmos bilden, und da bin ich einmal aber getrennt von allen, und jetzt im Innern leuchtet aber der Ich-Punkt auf, der sich einmal bewusst wird an dem eigenen Ego, das heißt, da stoßt er an seiner kleinen Welt im Grunde an, merkt einmal, ha, das bin ich, und dann aber als nächsten Schritt, namentlich in unserer Zeit, sich bewusst werden kann, dass da in dem Ich aber der Zugang zur obersten geistigen Quelle in Wahrheit da ist. Und dass ich aus der schöpfen kann, dass durch mich, durch das Nadelöhr, wenn man so will, das Ich durchziehen kann und damit die Welt aber um etwas bereichere, was jetzt aus meinem Ich stammt. Aber was zugleich also die ganze geistige Welt bereichert. Aber dazu muss erst einmal der Ego-Impuls da sein, und das wird hier genau vorbereitet. Wenn wir uns nämlich das nächste anschauen, also da ist die Schlange Hanachash, Haya Arum. Ve Hanachash Haya Arum. Listiger. Listiger. Sie war Arum, listiger. Und ich habe es eh schon öfters erwähnt, aber blättern wir zurück aufs Ende des Gartens Eden. Die vorletzte Zeile, also einfach eine Seite ja, vor dem, genau. Vorletzte. Genau. Vorletzte Zeile. Vayihe yu shenehem arumim ha adam ve isheto velo yit poshaju. Also, und waren beide arumim. Arum, das ist das vom selben Wort arum, nackt und listig ist dasselbe. Ist dasselbe, genau dasselbe Wort. Arum. Arum, wenn wir mal das Wort Arum einmal anschauen, was als Bild sich drinnen ausdrückt. Also, vom hellsichtigen Erleben, aus dem das Bild für dieses Wort entstanden ist. Wir leben zuerst einmal in einer umfassenden Seelenwelt. Das ist das, was man erlebt. Also die Adam und Eva erleben eigentlich zunächst einmal nur diese Seelenwelt. Sie sehen nicht äußere Bäume oder so. Das ist jetzt nur in unsere Bilder ersetzt. Sie leben noch ganz mit ihrem Bewusstsein in der Seelenwelt, obwohl natürlich es bereits Ätherisches und sogar anfänglich Physisches, also Luftelement, Wasserelement, haben wir das letzte Mal gesprochen, schon in einer gewissen Weise gibt, wobei aber Adam und Eva in der Paradieseswelt im Luftumkreis noch bleiben. Also in das dichtere Wasserelement tauchen sie noch nicht ein, zumindest zu dem Zeitpunkt, sondern sie schweben eigentlich darüber. Aber sie sind sich jedenfalls dieser Luftwelt als einer äußeren noch nicht bewusst, sondern
der Faust, Lilith war seine erste Frau.
Ja, genau. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Okay. Kann ich mal eingehen? Wir haben schon mal darüber gesprochen, müsste man einen eigenen Vortrag darüber machen, weil das ist ein sehr umfangreiches Kapitel.
Ich habe mir gerade nicht eingefallen, dass mir auch beim Faust immer so auffallen. Mhm. Ewig das Weibliche hinein, ich denke, das ewig Weibliche.
Das ewig Weibliche, ja. Naja, das ewig Weibliche, um es ganz kurz zu nehmen, hat was mit dem Seelischen zu tun, das heißt mit dem Astralischen, das aber verwandelt wird zum Geist selbst, über das wir schon gesprochen haben. Also wenn es mir gelingt, das völlig schöpferisch umzugestalten, sodass es Ausdruck meiner Individualität wird, dass es sozusagen wirklich mein Astralisches jetzt ist, was in letzter Konsequenz mitbedingt, dass ich aus dem Ich heraus so einen Astralleib aus dem Nichts heraus schaffen könnte. Weil ich alles, da muss das natürlich fertig sein, aber dieses Geist selbst, dieser sozusagen individualisierte, verwandelte Astralleib, wenn man es anders nimmt, beziehungsweise die schöpferischen Kräfte, die so einen Astralleib hervorbringen können, das ist das ewig Weibliche. Um das geht es konkret. Also das heißt, es geht um das Streben nach diesem höheren Seelischen sozusagen, das aus dem eigenen Geistigen umgestaltet ist. Ist jetzt aber auch nur eine Randbemerkung.
Um selbst schöpfen zu können, brauche ich das Wort oder geht es um genügend mit Gedanken? Mit Gedankenkraft?
Naja, oh ja, es muss schon das Wort im Hintergrund stehen. Ja, doch. Doch, also das Wort ist eigentlich die stärkere Kraft sozusagen. Das, was wir als Gedanke, ja, das Gedankenelement erleben, ist eigentlich eine Abstraktion davon, eine einseitige. Also was ist dieses Bild Arum? A hat einmal immer was mit dem Öffnen zu tun. Man braucht man nur erleben, wenn man wenn man das spricht, das ist immer weit öffnen. Weit öffnen mit einem aber eher nicht so starken Selbstbewusstsein. Das ist zum Beispiel, wenn ich staune, angenommen, ich bin fasziniert von einem Sonnenaufgang in der Wüste oder von irgendwas, ich bin ganz draußen und mit der Seele und gar nicht bei mir. Wenn ich von irgendwas fasziniert bin oder von mir als heute Kinder, wenn sie beim Fernsehschirm hängen oder was, mit offenem Mund, dann sind sie ganz dort hineingesaugt, seelisch eigentlich und bei sich gar nicht. Das ist so in etwa die A-Stimmung. Das ganz öffnen, sich seelisch ganz mit der Welt verbinden, aber sich verlieren. Das ist also die Stimmung, wo das Selbstbewusstsein ganz heruntergedämpft ist. Das ist einmal die Seelenatmosphäre, die uns umgibt. Aber jetzt geht es darum, eben genau aus diesem Zustand wegzukommen. Seelisches, astralisches, triebhaftes sogar bis zu einem gewissen Grad in die Enge zu bringen, abzuschließen. Das heißt eigentlich sowas wie Ego zu formen. Das heißt, ich muss schauen, dass mir gelingt, dass diese Ruhm es ins Enge zu führen. U ist die Enge. U ist die Enge, wenn man spricht, U, dann wird dort der Mund sehr spitz. Wenn man es im Stehen spricht, merkt man, wie es einem da alles zusammenzieht. Also man wird sehr eng im U ein. Eng und dunkel, könnte man sagen. U ist ein eher dunkler Laut. Also A, Ru, wann mache ich? Wann mache ich das? Wenn mir was gut schmeckt, wenn was angenehm ist, wenn ich etwas zu mir nehme und das genieße. Also etwas ins Innere nehme. M hat daher immer was mit Verkörperung auch zu tun. Also sozusagen ins Körperliche hineinführen. Ins etwas eben einverleiben. Und das noch dazu genießen auch irgendwie. Also das als angenehm zu empfinden. Bitte?
Mir.
Ja, genau. Darum mir, mein, mich. Das lebt dort alles drinnen. Also es geht bei dem Wort Arum in Wahrheit darum zu erleben, da ist einmal, ich staune über die große Seelenwelt, aber ich muss da was herausholen und ins Enge bringen, die jetzt meine Seelenwelt wieder rum. Und dort drin schließt sich's ab. Da wird's zwar dunkel und eng und hart und viel weniger beweglich, weil U ist zugleich nicht nur eng, sondern auch ein bisschen steif. Sprachen, wo viel U drinnen ist, erzeugt auch eine gewisse Steifheit sogar. Im Englischen zum Beispiel ist sehr, how do you do, W, ist sehr viel U drin. Das ist ein bisschen hart und trocken und nüchtern. Die ganze Geschichte. Und steif eben. Und eben dieses Einverleiben. Also es geht darum, einfach in Wahrheit ist es, dieses Wort nichts anderes als ein Versuch nachzuempfinden, das hellsichtige Erleben, wenn sich aus der Seelenwelt, aus der Astralwelt jetzt ein selbstständiges Gebilde abschließt. Das heißt, ego-bildend wird im Grunde. Nicht mehr so den freien Verkehr mit der ganzen Seelenwelt hat, sondern sie als eigenständiges Gebilde abschließt. Hat als Folge einmal das Erste, dass man, muss ich das nur konkret vorstellen, wenn man hat zuerst so die ganze Seelenwelt, machen wir es ein bisschen bunt, mit den verschiedensten, also die ganze Seelenwelt in den verschiedensten Farbtönungen, wenn man es hellsichtig erlebt. Das Gelb ist noch dazu. Gelb und Grün ist dann nicht sehr unterschiedlich. So, und dort drinnen schließt sich jetzt immer mehr ein seelisches Gebilde ab. Das mal in eher dunkleren Farbtönen erscheint. So, wenn man es jetzt in dem Stadium erlebt, erlebt man da so einen ziemlich schon verdichteten astralischen Kern, also das heißt einen Seelenkern, der sich auch jetzt beginnt, der beginnt eben durch seine Ego-Kräfte, was beginnt? Er beginnt heranzuziehen, einmal Ätherkräfte, sehr stark, also Ätherisches. Und er beginnt heranzuziehen sogar schon Physisches. Und zwar Physisches zunächst einmal in Form von Luft, ja, und Wärme bis zu einem gewissen Grad. Mehr zunächst noch nicht, also Wasser noch nicht. Das heißt, es beginnt sich damit mit diesem Seelenkeim, mit diesem Ego-Keim, wenn man es auch so nennen will, beginnt sich Ätherisches zunächst zu verbinden und dann die Elemente Wärme und Luft, also in dem Stadium, von dem wir jetzt reden. Wenn wir es jetzt in die heutige Zeit hineinversetzen, käme dann natürlich noch Wasserelement und Erdelement dazu. Das ist im Übrigen in Faust 2 die Geschichte, also von der klassischen Walpurgisnacht. Und das geht's. Da hast du dann zum Schluss, hochgefeiert seid all ihr, Element, ihr alle vier. Und die ganzen Wesen, die da mitspielen, die Wasserwesen und die Sirenen, und das sind nichts anderes als Elementarwesen, die mit dabei beteiligt sind, dass ein Seelenflämmchen, das ist nämlich der Homunculus, sich umgibt mit den Elementen. Es ist ganz deutlich im Faust dann über den Homunculus gesagt, also es fehlt ihm nicht an geistigen Eigenschaften, sehr wohl aber an greiflich tüchtighaften. Das heißt, körperlich hat er noch gar nichts. Was als erstes in dem Glasl entsteht, ist eigentlich ein Seelenflämmchen. Das ist noch nichts wirklich Körperliches. Also man darf nicht glauben, der Homunculus ist gleich so ein Menschlein in der Retorte. Ein Körperliches. Sondern die ganze Schilderung geht darum, welche Elemente da heranzuziehen sind. Und das ist eine imaginative Schilderung. In Wahrheit sitzt der Wagner in seinem Laboratorium und sammelt kräftig Lebenselemente. Und nur wird es jetzt nicht geschildert von außen, was der im Labor tut, sondern es wird sozusagen von der geistigen Seite geschildert, welche Elementarwesen da herangezogen werden und die daran beteiligt sind. Und darum sind die Sphinxe und so weiter beteiligt, darum ist der Chiron beteiligt, der Kentaur. Das sind alles diese Gestalten auch, diese Formkräfte, die sich einprägen müssen, dass dann zum Schluss ein Menschlein im Grunde dasteht. Und der Proteus, der das Ganze verwandelt, und bist du endlich Mensch geworden, dann ist es völlig aus mit dir. Dann bist du sozusagen am Endpunkt angekommen. So. Also das heißt, wir haben jetzt im Grunde im Kern ein Gebilde, das was Seelisches drinnen hat, das Ego, und das bereits aber eine stoffliche Hülle bildet. Ätherisch physische Hülle, also das heißt zwar nur bis zum Luftelement verdichtet, das heißt, es wäre natürlich nicht so fest, sondern es wäre immer noch was sehr Flatterndes, die ganze Geschichte oder sehr Flatterndes, aber immerhin, es ist ein physisches, ein ätherisches und drinnen dieser Seelenkeim. So, jetzt erlebt man das zunächst noch so, wenn Adam und Eva auf dem Stadium sind, erleben sie eigentlich zunächst das nicht. Also jedenfalls nicht das Ätherische und nicht das schon gar nicht das Physische, sondern sie erleben eigentlich nur das, so wie ich es vorher gezeichnet habe, diese verschiedenen Schattierungen des Seelischen. Das heißt, sie erleben eigentlich nur die Aura, wenn man so will. Das heißt, weil die Aura ist nichts anderes als eine hellsichtige Anschauung des Seelischen des Menschen. Jetzt muss man sich nur natürlich noch dabei denken, bei den beiden Adam und Eva hat es nur Riesendimensionen. Es ist ja noch nicht unsere Körperlichkeit, sondern wir haben gesagt, das umfasst noch den ganzen äußeren Bereich der Erdenmondensphäre. Also das ist noch schwieriger vorzustellen. Also, das heißt, eigentlich müsste ich das Ganze jetzt so zeichnen, dass, wenn da die Erden-Mondsphäre ist, dann ist da drinnen der wässrige Kern, also das dichteste. Das ist das, was sich die Erde schon vorbereitet. Und rundherum ist mehr der Luftbereich, den sie aber nicht als solchen erleben, sondern sie erleben also nur das Seelische, das da damit verbunden ist. Aber dieses Seelische hat bereits also eine Differenzierung in eben Adam und Eva durchgemacht. Also es ist bereits in sich differenziert. Das ist schon einmal ein, ja, und es sind ja auch bereits herausgesetzt sowas wie die Tiergestalten. Das war ja auch da, wo der Adam also die Namen gibt, diesen Tiergestalten. Das war vorher noch bei der Paradiesesschilderung. Das sind in Wahrheit Teile, die aus seinem Wesen herausgesetzt sind, die etwas tiefer stehen sozusagen als er. Das heißt, die sind bereits zu sehr mit Ego-Kräften belastet. Und von dem allen erlebt er aber jetzt die seelische Seite. Also, und er hat dadurch aber auch schon die Möglichkeit, sich von anderen zu unterscheiden. Erstens einmal eben von den Tieren, das ist das Erste, also von einem niederen Seelischen, auf das er blicken kann und spüren kann, ich bin aber was anderes. Und die Differenzierung in Adam und Eva ist bereits da. Also da ist auch so eine wechselseitige Spiegelung irgendwo. Darum heißt es dann, es ist nicht gut, dass der Adam allein ist. Weil solange er allein ist, kann er sich im Grunde nicht selbst erkennen. Das heißt, da hat er zwar sein Ich irgendwo bereits, weil das hat er ja schon im Sechstagewerk am Ende als Funke bekommen, aber er weiß nichts davon. Und was tue ich mit einem Ich, von dem ich nichts weiß? Jetzt muss es anfangen, so ein bisschen einmal sich zu spiegeln an etwas, was mit ihm zu tun hat. Und das sind eben zuerst einmal die Tiere, die herausgesetzt werden, und dann ist es die Eva, der sich gegenüberstellt, die eigentlich sozusagen ein gewisses Spiegelbild von ihm ist. Also das erleben sie, aber noch nichts Physisches. Weil eben auch das Adam-Ich wirklich in diesem ganzen Umkreis lebt. Und mit dem Prozess Arum, von dem wir gesprochen haben, lebt das Adam-Ich, beginnt sich jetzt zurückzuziehen, da hinein, wenn man so will. Oder zumindest nur mehr mit dem mitzuleben und das Äußere nicht mehr mitzuerleben. Und jetzt beginnt so eine erste Wahrnehmung des physisch-ätherischen, ist natürlich noch sehr, sehr zart. Das heißt, es beginnt von dem, was da sehr dicht ist, beginnen sie einmal was zu sehen. Und sie sehen aber zugleich, verlischt immer mehr die Wahrnehmung dieser seelischen Aura. Das wird immer blasser. Und was heißt das jetzt? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, warum das mit der Nacktheit zu tun hat. Sie nehmen jetzt nämlich auf einmal nur mehr das physisch-ätherische wahr und die Seelenwelt wird immer blasser. Und plötzlich sehen sie sich nur mehr als zwar noch nicht so körperliche Gestalt wie wir, aber sie sehen eben nur mehr das physisch-ätherische. Und das, was sie vorher umhüllt hat, was ihnen sozusagen diese Nacktheit unsichtbar gemacht hat, weil sie eben nur die Aura gesehen haben, das tritt in den Hintergrund, das verschwindet. Und sie können jetzt auch nur mehr, sie sind jetzt auch listig geworden, sie arbeiten nämlich jetzt mit denselben Kräften, die da drinnen sind. Das ist nicht mehr die große Seelenwelt, sondern nur mehr die kleine. Und da ist die Listigkeit drinnen, da sind die Verstandeskräfte drinnen. Die Verstandeskräfte hängen immer zusammen mit dem Ego, das heißt mit dem Astralischen, in dem ja gewisse Weisheit drinnen ist, die aber aus dem Weltganzen herausgenommen ist, die nicht mehr ganz den Bezug, den vollen hat. Ich meine, die Abtrennung ist ja natürlich niemals hundertprozentig. Also ein gewisser Austausch ist immer da, aber er ist eben stärker reduziert. Und das heißt, wenn wir unsere Verstandeskräfte rege machen, arbeiten wir eigentlich mit der Weisheit, die im Ego drinnen ist. Das ist nicht die geistige Kraft aus dem Ich, sondern wir arbeiten mit der Weisheit, die aus der Vergangenheit stammt, die im Ego drinnen ist. Weil die große Seelenwelt, wenn man so will, die hat immer noch von den Elohim oder von insbesondere von Yahweh, bekommt die noch neue Impulse hinein, also geistig-schöpferische Impulse, das heißt, da erneuert sich immer was, da geht die Schöpfung noch weiter. In dem, was das da sich abgeschlossen hat, kann das immer weniger hineinkommen. Und das heißt, es kann eigentlich nur mehr mit der Weisheit der Vergangenheit arbeiten. Und die haben wir drinnen. Und das ist also gemeint mit dem Begriff oder mit dem Wort Arum eigentlich, also mit diesem Abschließen und darin die Verstandeskräfte wirksam machen. Irgendwo wird es dann später noch erwähnt. Schnell mit Blättern. Also das ist ein Feigenbaum, das ist aber noch später, genau. Das ist sehr interessant, soweit haben wir jetzt gerade nicht gelesen. Wir haben eben gelesen bis zu den Blättern vom Feigenbaum, aus denen sie sich Schürze machten. Und auf der nächsten Seite geht es weiter. Also, und sie hörten eine Stimme, die Stimme des Herrn, also vom Yahweh Elohim. Mitte Halech begann Leruach Hayom und war Jitechabe und sie versteckten sich, eben weil sie nackt war. Bitte? Das ist Verszeile 8. 8. Genau. Genau, also sie hörten die Stimme des Herrn, sich ergehend im Garten, zum Hauch des Tages, so ist die Übersetzung. Nur Ruach, über das haben wir schon ein paar Mal gesprochen, Ruach heißt wohl auch Hauch oder Rauch, ist verwandt mit unserem Wort Rauch. Es ist aber eigentlich damit gemeint, die Verstandesseele, jetzt in dem Fall der Elohim, beziehungsweise gar nicht der Elohim, sondern jener untergeordneten, den Elohim untergeordneten Geister, die Yom heißen, die Tag heißen, und das sind die Zeitgeister. Nur im Sechstagewerk schaffen die Elohim, und dann heißt es immer am Ende, also es war Abend und es war Morgen, der erste Tag. Und dann, und es war Abend und es war Morgen, der zweite Tag. Und da haben wir öfter schon darüber gesprochen, mit unserem Tag hat es im Prinzip überhaupt nichts zu tun, sondern es hat was zu tun mit geistigen Wesenheiten, die, wenn man es jetzt in Menschensprache ausdrücken würde, sozusagen die Schöpfungsbefehle der Elohim, die ja außerhalb stehen, ausführen. Und die Entwicklung ausführenden Wesenheiten sind eben die sogenannten Zeitgeister oder Urengel, die im Hebräischen Yom heißen, beziehungsweise ihr Gegenpart sind die Halaila, die Nachtwesen, also die Tag- und Nachtwesen, wenn man so will. Das sind also geistige Wesenheiten aus der Hierarchie der Urengel. Also ihr kennt das ja, es gibt also Engel, dann darüber die Erzengel und die Urengel. Auch Urbeginne genannt, und so heißen sie nicht zu Unrecht, weil sie haben immer was damit zu tun, wenn Schöpfungsimpulse hereinkommen. Weil Schöpfungsbeginn ist immer ein Urbeginn. Ein neuer schöpferischer Einschlag ist immer ein Urbeginn. Der geht eigentlich immer durch diese Wesenheiten, durch die Urengel. Die sind sozusagen die ausführenden Organe, die das hereinbringen einmal. Und dann wird es weiter von den anderen noch ausgestaltet. Aber die bringen den geistigen Impuls von oben herein in unsere Welt. Das sind die Urengel. Archai heißen sie auch. Archai, die Griechen haben also das stammt eigentlich aus dem Griechischen, das Wort. Die Griechen haben auch Arche, haben sie immer genannt, die schöpferischen Urprinzipien. Also die griechischen Philosophen waren auf der Suche nach der Arche, also nach dem Urstoff der Welt, wobei mit Stoff haben sie nie so was Äußerliches, wie wir da jetzt gemeint, sondern das Urprinzip der Welt.
Arche in Ur?
Ja, die Arche ist das ist, können wir auch noch besprechen.
Okay, danke.
Ist wieder ein eigenes Ding. Es ist natürlich nicht zufällig, also damit auch lautlich verwandt.
Und noch was ist jetzt der Tag und was ist die Nacht?
Also beide Geister, also Yom ist der Tag. Yom ist der Tag. Und Laila.
Hallo.
Ich weiß nicht, dass ob die Umschrift jetzt immer so gemacht wird im Text. Laila, das sind die Nachtwesen. Die Nachtwesen sind in einer gewissen Weise sogar die Stärkeren. Sie wirken heute zum Beispiel bei uns im Organismus, helfen die total mit, um das, was wir bei Tag durch unser Bewusstsein, durch unsere Bewusstseinskräfte zerstören. Die haben also, die bringen immer wieder neue schöpferische Kräfte hinein, die den Organismus wieder aufbauen.
Im Schlaf.
Also wenn wir wirklich ganz im bewusstlosen Schlaf sind, da wirken sie am stärksten. Und die haben mit den, die arbeiten zum Beispiel ganz stark mit den Kräften vom Baum des Lebens. Die dürfen das. Und die müssen das für uns, weil bei Tag arbeiten wir mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und der zerstört eigentlich in Wahrheit den Organismus. Darum heißt es, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Indem wir mit den Kräften der Erkenntnis von Gut und Böse arbeiten, das hängt aber genauer wieder mit dem Aaron zusammen, mit dem, dass wir uns abgeschnürt haben vom Rest, mit dem zerstören wir eigentlich den Organismus. Die bauen ihn wieder auf. Nur wehe, diese Kräfte werden missbraucht. Das heißt, in den Dienst des Ego gestellt. Dann werden sie sehr gefährlich. Also, daher resultieren aus dieser Kategorie der Urengel, namentlich aus der Nachtgeistersphäre, resultieren Widersacher Mächte, mit denen wir es von jetzt ab und in der Zukunft immer mehr zu tun bekommen werden, die noch gefährlicher sind als Luzifer und Ahriman. Das sind die sogenannten Asuras.
Jetzt, was verstehst du unter diese Kräfte missbrauchen?
Naja, da komme ich eigentlich in den schwarzmagischen Bereich hinein. Weil im Grunde sind das Kräfte, müsste man sagen, die magisch wirken. Sie wirken im gesunden Sinn, weil das heißt, aus dem Geistigen heraus wird das Stoffliche erneuert, umgearbeitet, wieder nicht nur repariert, sondern weitergestaltet auch, weil die helfen auch in Wahrheit dazu, dass ja auch bis in den physischen Leib hinein wir uns individualisieren im Laufe der Zeit. Was wir in unserer Individualität entwickeln, prägt sich letztlich zwar erst ganz wenig, aber bis ins Physische hinein. Da helfen die mit. Ohne denen könnten wir es. Wir können es ja noch nicht bewusst.
Also der Schlaf ist die Nacht in diesem Sinne.
Genau, da ist also jetzt nicht unser Tag und Nacht gemeint, sondern da ist also der Zustand der völligen Bewusstlosigkeit gemeint und da ist der Zustand des wachen Bewusstseins gemeint. Und diesen Wechsel gab es schon, also es gab diesen Bewusstseinswechsel. Es gab noch lang nicht unser Tag und Nacht, weil es ja noch gar nicht einmal unseren Erdenplaneten so in der Form gab, wie wir ihn heute haben. Also das hat mit der gewohnten Vorstellung von Tag und Nacht nur insofern was zu tun, als es mit Wachen und also Bewusstsein und Unbewusstsein zu tun hat.
Was hast du vorhin gesagt? Arum?
Arum. Das war Arum. Also wenn man es jetzt in der Umschrift macht. Arum. Das ist dieses Wort, was zugleich listig und nackt heißt. Und eben damit zusammenhängt, dass vorher, bevor diese Listigkeit sozusagen auftaucht, noch ein Erleben der ganzen Seelenwelt da ist. Das heißt, der Aura, der Weltaura sogar, zunächst. Und dass aber dann der Schritt mit ausgelöst durch die Schlange sozusagen, also durch die luziferischen Kräfte, jetzt die Verdichtung zum Ego erfolgt. Das heißt, ich nehme einen Teil aus dieser Seelenwelt heraus und grenze sie ab gegen den Rest der Seelenwelt. Das beginnt jetzt hier. Wir haben da das Vorstadium gezeichnet, das in Adam und Eva und sogar die Tiere noch irgendwo ganz im Umkreis dieses Gebildes. Und jetzt beginnen sie sich aber herauszuziehen als selbstständige Gebilde, ist jetzt nur für ein Gebilde halt gezeichnet. Und der Bewusstseinswechsel besteht dadurch, dass ich das Außen eigentlich nicht mehr erlebe, sondern nur mehr das Innere und da jetzt auch nur mehr sehe das Ätherische und das Physische. Und das Seelische zwar so beginne als Innenerlebnis irgendwie zu haben, aber es nicht mehr hellsichtig schaue. Das ist natürlich eine riesenlange Periode. Weil man darf sich nicht denken, dass also in dem Stadium, also im Urstadium sozusagen, Adam oder Eva so ein seelisches Innenleben gehabt hätten, wie wir es jetzt kennen. Weil was wir als seelisches Innenleben haben, entsteht überhaupt erst sehr, sehr spät. Da muss das ganz wirklich verschwunden sein, die Wahrnehmung der seelischen Umwelt. Und wir erleben jetzt im Grunde nur mehr die Spiegelung am Physischen, mit Hilfe unserer Nerven und so weiter. Das heißt, wir sehen gar nichts mehr hellsichtig von dem, was wir als Gefühl erleben, was wir als Seelisches innerlich erleben, ist ja nur ein Spiegelbild. Das ist ja nicht das wahre Seelische. Das ist nur ein Spiegelbild. Und das ist in der Form auch nur vorhanden, solange wir das Körperliche haben. Und da fängt das langsam an. Und das heißt, man nimmt jetzt im Grunde nur mehr das hier wahr und nicht mehr die Aura rundherum. Und darum merken Sie plötzlich, ich bin nackt. Nackt heißt eigentlich, ich sehe die Aura nicht mehr. Weil die Aura hat mich vorher begleitet und die hat das physisch-ätherische unsichtbar gemacht, das, für das man sich sozusagen unter Anführungszeichen schämen muss. Schämen muss deswegen, weil da beginnt der Bereich des Bösen sozusagen, der Bereich dessen, was sich nicht mehr ganz vom Geist erformen lässt. Und das ist sozusagen die Schande, das für das man sich schämt, dass da was entsteht, was eigentlich nicht mehr dem Geist folgt oder nicht mehr ganz folgt. Es wird also als etwas Mangelhaftes empfunden.
Ja, vor wem?
Naja, aus der Perspektive des Geistigen heraus überhaupt, wurscht wer, ob es unser Ich ist oder ob geistige Wesen darauf blicken, sie sehen, das Geistige schafft es nicht mehr, das umzugestalten, ganz so, dass es vollständiger Ausdruck des schöpferischen Impulses wird, sondern es wird unvollkommen. Es erreicht nicht sein Ideal, das in ihm veranlagt ist oder das geplant ist. Also das heißt, wir in unserem Körper schaffen es nie in der Verkörperung, dass unser Körper dem geistigen Ideal, das dahinter steht, entspricht. Sondern es ist immer nur zu, weiß ich nicht, 20% ausgeführt. Und der Rest des Geistigen schafft es nicht, ihn zu formen. Das heißt, dass wir hier mit gewissen geistigen Kräften, die wir eigentlich haben, zum Beispiel hier mit dem Körper nichts anfangen können. Die schaffen wir gar nicht hereinzubringen. Da können wir tun, was wir wollen. Das ist das Problem. Die bringen wir nicht herein, weil der zu viel Widerstand macht. Und dann bleibt uns letztlich irgendwann nichts anderes übrig, als das ganze Werk zu zertrümmern, wegzuschmeißen und zu hoffen, bei der nächsten Inkarnation vielleicht ein bisschen mehr hereinzubringen oder zumindest einen anderen Aspekt hereinzubringen von den geistigen Kräften, die in der Inkarnation nicht rege machen konnte. Das heißt, unser Geistig ist eigentlich zertrümmert, letztlich dieses Instrument, weil es nur beschränkt tauglich ist. Also diesen vollkommenen stofflichen, physischen Körper in unserem heutigen Sinn zumindest gibt es eben nicht. Da ist die Entwicklung in eine Dichte hineingegangen. Dichte heißt eben nichts anderes als in dem Fall Geist, Ferne, Unfähigkeit, sich umgestalten zu lassen vom Geistigen. Aber es ist auf der anderen Seite die notwendige Voraussetzung, die Freiheit zu gewinnen. Die geht nur, wenn wir in einen Bereich hineinkommen, wo sozusagen das Geistige von außen nicht mehr zwangsläufig hereinwirken kann. Nur dadurch erringen wir uns die Freiheit hier. Wir haben hier einen Bereich innerhalb unseres Körpers, auch innerhalb der Erdenwelt, in der das Geistige von außen her mal machtlos ist. Und das gibt uns sozusagen den kleinen Käfig einmal, in dem wir uns aber trotzdem frei bewegen können. Frei vom Geistigen von oben. Da können wir Materialist werden. Materialist werden heißt, ich weiß von dem Geistigen oben nichts. Und der nächste Schritt muss nur sein, ich entdecke da drinnen den kleinen Funken Ich. Und merke plötzlich, was von außen nicht mehr hereinkommen kann, kann aber von da hereinkommen.
Und dann?
Und kann anfangen, das umzugestalten, stoßt natürlich auch an Grenzen, ist klar, gerade dadurch kriegen wir das Ich-Bewusstsein, dass das Ich jetzt von innen anfangen will, den Körper zu bearbeiten, zu verändern und merkt, überall stoße ich an, das geht nicht recht. Ich will das hereinholen und das geht nicht. An dem wacht unser Ich-Bewusstsein auf, an den Schwierigkeiten, die es hat, diesen geistigen Impuls hereinzubringen. Das ist ein wesentlicher Teil des Ich-Bewusstseins. Und der andere ist im Blick halt nach draußen, dass ich nach draußen nur die physische Welt sehe, wo ich auch sehe, dass überall in die Welt draußen im Grunde das Geistige nicht vollkommen herein kann. Dass es immer hinter dem Ideal zurückbleibt. Aber ich kann es zumindest als Künstler im Bilde nahe bringen, dem. Eh nicht in der Realität, aber zumindest im Bild. Das steckt zum Beispiel hinter der Kunst. Kunst, wie es Goethe so schön schildert, geht es eigentlich darum, das, was in der Natur unvollkommen ist, zumindest im Bild weiterzuführen zur Vollkommenheit.
Muss ich als Künstler werden?
Ja, wir sind es eh alle. Wir sind es alle. Wir sind es alle. Wir sind es alle, weil wir sind auf jeden Fall der Künstler, der an uns selber arbeitet und der im sozialen Leben, im sozialen Miteinander arbeitet. Die Kunst, sei es jetzt Malerei oder sonst was auch immer, ist ja im Grunde nur ein Schulungsmittel oder ein Hilfsmittel, um diese Kräfte rege zu machen, zu üben daran. Das das fertige Werk ist ja eigentlich auch gar nicht das Wichtige, sondern die Kräfte, die wir daran entwickeln, indem wir es schaffen. Das ist halt das Übungsfeld dafür.
Also die Arbeit an sich.
Es ist richtig, dadurch arbeitet der Künstler an sich sozusagen und der macht halt auf dem Weg das äußerliche ein Werk. Es gibt verschiedene Wege, es zu tun.
Sag aber, wie ist das, wenn wir nicht warten? Du hast gesagt, das Geistige hat keine Chance, ja, hat keinen Einfluss von außen.
Ja, immer weniger jedenfalls. Immer weniger. Ja, wenn wir nicht auf. Das ist das Problem. Wenn wir da nicht jetzt aufwachen und wir sind jetzt im Bewusstseins-Zeitalter, das heißt, jetzt müssen wir aufwachen. Ego, also Verstandesseelenzeit, die also vorangegangen ist, die mit Beginn der Neuzeit eigentlich ausgelaufen ist, die aber immense Nachwirkungen noch hat in unserem ganzen Denken, die ist sich das Ich noch nicht voll bewusst. Das wacht zwar schon auf irgendwo, aber im Prinzip merkt es viel stärker das Ego. Und das Ego ist nur dieses begrenzte Reservoir an Seelenkräften, die ich in Form meines Astralleibes oder von mir aus meiner Seelenhüllen herausgenommen habe. Aber die sind ja für sich nicht schöpferisch. Das ist ein begrenztes Reservoir. Weil auch die große Seelenwelt, für sich wäre sie nicht schöpferisch, da muss der geistige Impuls hinein, dann kommt was Neues dazu. Ansonsten erschöpft es sich eben. Und erst recht das winzig Kleine, was wir herausnehmen. Und Ego heißt immer, ich versuche mit dem, was eben nicht schöpferisch ist, mit diesem Seelenvorrat, den ich bekommen habe, den ich verliehen habe, verliehen bekommen habe, mit dem auszukommen. Und kann höchstens im Grunde rauben von außen. Die Sinne rauben zum Beispiel schon. In der sinnlichen Wahrnehmung versuche in die Welt hineinzuklotzen und meine Seele passiv zu bereichern. Da, wenn ich in die Welt schaue und die fertigen Dinge sehe, wird meine Seele bereichert, sehr wohl, aber nicht durch meine eigene geistige Tätigkeit in Wahrheit. Oder nicht primär jedenfalls. Ich kann natürlich so in die Natur hinausschauen, dass ich auch geistig tätig bin dabei. Dann sehe ich mehr als andere sehen. Aber wenn ich nur hinausklotze, dann sauge ich das hinein, bin innerlich seelisch bereichert, bin aber passiv geblieben in meinem Ich. Dann wird zwar mein Ego größer, ich würde das wieder nur größere Sensation, das haben wir unsere heute Zeitkultur, vor dem Fernsehkastel sitzen und ja bitte, unterhaltet's mich. Weil ich kann in meiner Seele nichts produzieren. Woher? Also bitte gebt mir Filme von außen. Irgendwas von außen, dass sie was von außen tut. Das ist also typisch das Ego, das eigentlich immer darauf angewiesen ist, von außen sozusagen ernährt zu werden, von außen gefühlt zu werden. Daher ist das Ego immer in Wahrheit auf Raubzug. Seelischer Raubzug nämlich. Weil es kann sich nicht selber bereichern, aus sich heraus, wenn nicht das Ich tätig wird. Und das ist eben in der Verstandes- und Gemütszellenzeit noch nicht, zumindest nicht bewusst der Fall. Natürlich kommt das Ich immer was rein, unbewusst, schon damals, aber noch nicht voll bewusst. Und heute müssen wir genau das. Und genau darum ist aber heute die Attacke der Widersacherkräfte, die jetzt ununterbrochen das Ego füttern von außen. Damit nur ja kein Bewusstsein entsteht, gut, da drin ist die eigentliche Quelle. Aber das ist die Herausforderung, die wir spielen. Also wir werden also einfach das Ego wird überfüttert heute durch die Zeitkultur. Alles von außen, bis in die Erziehung, bis in die Bildung geht es hinein. Ganz stark, unser ganzes Bildungssystem läuft darauf hinaus, die Schüler von außen zu füttern sozusagen. Jetzt erst recht mit Medien in der Schule und Ding, also dann wird bald so sein, dass jeder hat sein Computerkastel, der Lehrer sitzt, weiß ich nicht, irgendwo anders, in Afrika vielleicht, oder wurscht, weil die Entfernung spielt keine Rolle. Das heißt, der persönliche Kontakt ist auch nicht mehr da. Und von da aus kriege ich jetzt die Lehrinhalte von außen hineingetrichtert im Grunde. Dann bin ich nur im Ego füttern.
Gut, wie erwache ich?
Tja, naja, wie erwache ich? Indem ich einmal versuche oder bewusst werde durch geistige Übungen von mir, es fängt schon an mit Gedankenkontrolle oder sonst was. Sagen wir es einmal so, die erste Übung, was der Steiner öfter sagt, künstlich Langeweile zu erzeugen. Das heißt, bewusst einmal sich in die Situation begeben, so, jetzt sitze ich da, nein, das Handy gebe ich jetzt weg. Oder, nein, ich schaue jetzt nicht beim Fenster aus, nichts. So, was ist dann? Dann werden die meisten halt nach einer Minute schon ziemlich nervös. Wenn dann die Anregung von außen fehlt, dann kommt noch alles Mögliche eher, was von innen aufsteigt. Sei es also schon körperliche Erregungen, man fängt an den Herzschlag zu spüren oder die Atmung oder sonst was, alles mehr, Gefühle, das ist schon ganz schlecht. Und dann will man es gleich wieder von außen übertönen, weil das kommt nämlich als nächstes dazu. Aber im Grunde geht es darum, jetzt den Einstellung von außen einmal abzustellen, also sich künstlich in so eine Situation zu begeben. Am besten mitten im größten Trubel, wenn einem das gelingt, hat man am meisten davon. Also es geht nicht darum, in die Waldeseinsamkeit zu gehen, dort ist es ja relativ leicht. Oder in einer Höhle oder wo, da kann ich relativ leicht das machen. Die Kunst ist es, mitten auf dem Stephansplatz zu machen. Am Sonntag, wenn die Touristen durchrennen, dass ich mich dort hinsetze und jetzt für ein paar Minuten das alles ausblende. Und jetzt einmal das Bewusstsein nach innen richten, und dann merke ich einmal, was alles aus dem Körperlichen, aus dem Ätherischen, aus dem eigenen Seelischen, das heißt aus dem Ego aufsteigt, das muss ich dann auch noch als nächstes versuchen wegzubekommen. Und was überbleibt, ist das Ich.
Die Stille.
Die Stille, genau. Die Stille, die absolute Stille zunächst einmal. Und da bin ich aber dann wirklich an der Schöpfungsquelle dran. Dann merke ich, die kommt da herein. Das ist interessant, dass das die Gnostiker übrigens sehr genau gewusst haben. Also sie sprechen immer wieder, also die verschiedensten Gnostiker, von dem unbekannten, unfassbaren Gott, klar. Also was sozusagen Nirvana, das Nichts jenseits ist, also das kann man nicht beschreiben, überhaupt nicht. Das Erste, was fassbar ist, ist die Stille. Das ist für sie aber dann bereits eine geistige Wesenheit, sozusagen die erste fassbare geistige Wesenheit, die hervortritt, im großen Schöpfungsprozess. Und dasselbe erleben wir aber im Kleinen. Also da fängt es an, diese absolute Stille zu erleben. Da fängt der Punkt einmal an. Und dann geht es halt weiter, aus dem heraus tätig zu werden, aus dem Schaffend in irgendeiner Form tätig zu werden.
Und wenn man dann in der Stille ist,
ja,
ist es ratsam abzuwarten, was aus der Stille kommt oder gar nichts, einfach gar nichts tun?
Kommt darauf an. Es kommt nämlich insofern darauf an, ob ich jetzt das Ziel habe, irgendeine bestimmte geistige Wahrnehmung zu machen, irgendeinen bestimmten geistigen Zusammenhang zu erforschen sozusagen, dann muss ich einfach warten, was kommt. Es kann aber auch sein, dass ich eben selber jetzt zu einer schöpferischen Tätigkeit übergehen will, dann muss ich sozusagen ja fast lernen, die Kraft zu spüren, die in der Stille drinnen liegt. Und aus dieser Kraft, das ist eigentlich eine reine Willenskraft. Das ist so, wie wir sind dann auf dem Punkt im Grunde, wo im Großen der alte Saturn war, wo aus der Willenskraft der Throne, also der Geister des Willens, dieser erhabenen Wesenheiten, überhaupt der Anfangspunkt dieser planetarischen Entwicklung, also wir haben gesprochen über alter Saturn, alte Sonne, alter Mond und jetzt Erdentwicklung. Am alten Saturn hat es wirklich begonnen, aus purer Willenskraft heraus was in die Welt zu setzen. Da steht am Anfang nichts als Willenskraft, die hingeopfert wird, und aus der entsteht dann das Feuerelement letztlich. Und wenn wir das in uns rege machen, dann erwacht bei uns der Schöpfungswille. Und dann wurscht was, ob das für was künstlerisch ist, ob das eine moralische Intuition ist, habe ich öfter gesprochen, das ist die eigentliche und wichtigste Kunst heute, also diese soziale Kunst, die nicht auf überlieferten Regeln beruht, nicht weil sie falsch sind, aber weil sie nicht genügen, weil die ganzen überlieferten Regeln, das ist alles im Ego drin, in Wahrheit. Sie wurden natürlich so gemacht in der Vergangenheit, dass sie kompatibel sind, aber sie leben im Grunde halt im Ego drinnen. Nirgends anders. Und sie werden in Wahrheit auch dann so angewandt, dass sie eigentlich im Dienste des Ego stehen. Und zwar des kleinen, einzelnen Ego. Weil früher die 10 Gebote oder was sind im Grunde eine Regeln, wenn ich es jetzt ein bisschen überspitzt sage, für das Volksego des israelitischen Volkes. Und für das passt es. Und innerhalb dessen ist es
anwendbar.
Ist es anwendbar, weil es fällt nicht in den Bereich des Ego des Einzelnen, des Einzelmenschen, das damals auch noch nicht so stark entwickelt ist, sondern es fällt also ins Volksego, und es hat dem zu dienen. Daher, das ist das auserwählte Volk, das muss sich durchsetzen. Und die Regel ist im Grunde so gebaut, dass dieses Volk am besten die besten Überlebenschancen hat gegenüber allen anderen Völkern. Und da geht es nicht darum, vertrag dich mit den anderen Völkern rundherum, sondern bestätige dich als das Volk, das überlebt und das die Führung übernimmt. Das ist das Selbstverständliche. Heute dürfte man das nicht mehr machen. Damals war es das Richtige in einer gewissen Weise. Wenn man das heute einfach 1:1 macht, dann sind wir dort, wo wir eh sind im Moment. Und zwar eben bei den negativen Seiten dessen, was heute passiert. Wer das hereinragt. Aber eben das, was moralische Intuition ist, das kommt durchs Ich herein. Und das muss es bereichern jetzt.
Aus dieser Stille.
Aus dieser Stille heraus, genau. Aus dieser Stille heraus. Aber da muss ich eben den Impuls, den Willensimpuls drinnen haben, den Tätigkeitsimpuls. Also es ist einerseits, will ich wahrnehmen die geistige Welt, oder will ich jetzt gerade was in die Tat umsetzen? Das hat nur so zwei Pole. In Wahrheit gehören es zusammen, weil sie spielen ja beide immer eine Rolle dabei. Aber das sind eigentlich Nuancen im Grunde. Und aber das beginnt eben bereits hier. In dem Moment des Sündenfalls, also mit der Schlange, da ist der allererste Ansatz dazu, dass sich eben was abzuschnüren beginnt, das darauf harrt, dass dort innen das Ich dann einmal tätig wird. Und wo aber auch zunächst einmal klar ist, dass durch diese ganze Abschnürung ein körperliches Gefäß, kann ich noch gar nicht sagen, weil es ist natürlich noch weit entfernt von unserem heutigen körperlichen, also wenn es da jetzt um Adam und Eva sozusagen geht, das sind also im Grunde nur erwiesen Gebilde. Aber trotzdem sondern sie sich ab und sie gehen aber jetzt über in die Zerbrechlichkeit, in die Gebrechlichkeit letztlich, also das heißt in die Sterblichkeit. In dem Moment, wo sie sich mit diesem Arum abschließen, also das heißt sozusagen das Listigwerden, das Nacktwerden, wenn man so will, das heißt die Aura verlieren, schnürt sie aber auch ab von der vollkommenen Verbindung mit dem gesamten Kosmos. Nicht vollständig, aber sie wird eingeschränkt und dadurch wird das Gebilde im Grunde nur mehr zeitweilig lebensfähig, in Wahrheit. Das ist dann ein bisschen, ich meine, später, wo ist das mit der Schlange, die dann auf den Bauch kriechen soll und dann aber auch den Menschen in die Ferse beißen soll. Und das kennen wir von der Achillessehne und im Grunde ist das mit dem Siegfried dann auch nicht viel was anderes. Der physische Leib ist gebrechlich irgendwo. An irgendeiner Stelle ist er sozusagen gebrechlich. Es ist nicht möglich, einen sozusagen unsterblichen physischen Leib hier zu haben, nachdem sich das so abgeschnürt hat. Das heißt, so wie er jetzt ist, hat er immer eine Gebrechlichkeit. Und wurscht wie, also das Geistige muss ihn, wenn es eingreift in diesen Leib, letztlich irgendwann zerbrechen. Das ist der Punkt nämlich. Also es ist einfach zu steif und lässt sich nicht formen vom Geistigen und dann kannst du als Konsequenz, wenn das Geistige herein will, irgendwann nur mehr zerbrechen. Weil er sich nicht formen. Und der Geist will, aber er muss gestalten, er will gestalten. Muss heißt aber aus Freiheit sozusagen, er muss, weil er will. Weil der Geist besteht darin, er will unbändig gestalten. Und wenn das Ding eben einfach nicht mehr will, dann muss man es zerbrechen, Punkt. Das ist aus der geistigen Sicht also ganz klar. Dass er das Gefäß in dem Moment zerbricht, wo es seinen Anforderungen nicht mehr genügt. Und daher wäre es auch fatal, wenn es gelänge, jetzt also den physischen Körper, so wie wir ihn jetzt haben, da das Leben endlos zu verlängern. Man wird ja so viel spekuliert, was man dann mit Technik und Medizintechnik und alles machen kann. Und ich weiß nicht, Organaustausch und Gewebenachzüchtungen und so weiter, könnte man und wird wahrscheinlich, und das ist eine erschreckende Perspektive, wird kommen, dass man also im Prinzip das Leben des Menschen, das physische Leben auf Erden, ich will nicht sagen beliebig verlängern kann, aber doch also wesentlich verlängern kann. Aber dann fesselt man den Menschen, weil der ja in seinem Kern des Geistigen ist, dann fesselt man ihn an ein immer unbrauchbarer werdendes Instrument, weil der Geist weitergeht. Und auch wenn ich das jetzt zwar immer wieder austausche, deswegen wird der aber nicht bildungsfähiger durch den Geist deswegen, sondern dann fessel ich eigentlich den Geist da in ein Gefängnis drinnen und nehme ihm die Chance, da rauszukommen sozusagen.
So gesehen sind die Krankheiten eigentlich leicht verständlich und auch willkommen. Weil da tut sich was, oder?
Ja, natürlich. Natürlich. Also es ist, aus der geistigen Sicht schaut vieles ganz anders aus als aus unserer kleinen irdischen Sicht heraus. Weil wir haben ja eben auch von unserem Ich, wissen wir eigentlich bis jetzt einmal nur im Spiegelbild etwas. Also unser eigentliches Ich kennen wir ja im Grunde gar nicht. Weil wir können es eben am ehesten, sage ich da immer, dort erkennen durch das Schicksal, das uns trifft. Das ist am ehesten der Wille, der freie Wille im Grunde unseres eigenen Ich. Also der ist der, der sagt, jetzt brauchst eine am Deckel, endlich einmal. Und stopp endlich. Renn nicht immer in die falsche Richtung. Dann lasst uns an die Mauer anrennen. Und wir als das kleine Ich sagen, jammern natürlich. Ist auch verständlich, klar. Aber da sind wir in einer gewissen Weise ziemlich hart gehen wir mit uns selber um. Nur es ist mit Hilfe natürlich auch der geistigen Wesenheiten, die uns begleiten, muten wir uns aber auch immer nur das zu, was wir bewältigen können.
Ja, aber mit meiner Gesundheit kann ich
nicht mehr. Nein, bewältigen heißt ja nicht jetzt unbedingt, dass ich zum Beispiel, kann auch darin bestehen, dass man stirbt an der Krankheit, ohne weiteres. Dann ist es eben der Wille des Ich. Aber es ist, wie soll ich sagen, ist erträglich, meine ich, Ja. Ja, von mir was sei es bei einer Krankheit mit den Schmerzen zum Beispiel umzugehen. Das geht oft an die Grenze. Und nicht jedes Ich erträgt es gleich stark. Wir muten uns genau das Maß zu, das wir noch ertragen können. Bei einem anderen geht es nicht um körperliche Schmerzen, der erlebt es im Seelischen. Er erlebt eine Seelenkrise, die an die Grenze dessen geht, was er ertragen kann. Also man kann sich natürlich ein bisschen immer herumschwindeln, weil natürlich hat unser kleines Ich hier einen gewissen Einfluss darauf und wir können eine Zeit lang einen gewissen karmischen Ausgleich hinauszögern und das ein bisschen verdünnen. Das heißt, wir entwickeln uns aber dann auch langsamer. Und das heißt, wir arbeiten dann eigentlich gegen unser eigenes Geistiges. Weil unser eigenes Geistiges will weiterkommen, das will seine Schöpferkräfte weiterentwickeln. Das heißt, daher Menschen, die sich geistig entwickeln, die mit viel Willenskraft eine starke geistige Entwicklung anstreben, erledigen auch ihr Karma früher. Das heißt aber, dass einiges auf sie zukommt in der Regel. Und das muss nicht immer äußerlich sichtbar sein, das muss nicht immer was sein, wo alle sagen, boah, wie denn das Schicksal trifft. Das können auch rein innere, seelische Erlebnisse sein, die aber so dramatisch dann sind, dass sie einen anderen wahrscheinlich ins Irrenhaus bringen würden, weil sie nicht durchsteht. Und wo Versuchungen entstehen, die viel, viel größer sind, als ist ein Normalmensch denken mag. Ich meine, hohe Eingeweihte sind Versuchungen ausgesetzt, die weitaus größer sind als der Normaldurchschnittsbürger, der halt ein bisschen ausschweifend lebt oder so. Das sind oft Kleinigkeiten, da sind die Versuchungen viel, viel größer. Und das muss man bestehen erst einmal. Also es ist kein Spaziergang natürlich. Und es über das äußere Schicksal abzuwickeln, also über äußere Dinge, die einem passieren, ist halt ein anderer Weg. Aber der intensivere ist eigentlich der über das Seelische geht. Und das wird in der Zukunft immer mehr der Fall sein. Aber natürlich die Widersacherkräfte versuchen, das Ich-Bewusstsein einfach zu dämpfen und zu stärken, das Ego-Bewusstsein. Und daher füttern sie es also ganz stark von außen, dass das Ego sehr stark aufgebläht wird und völlig überstrahlt, dieses kleine Punkterl-Ich, wo halt das starke geistige Licht herausleuchtet, aber halt auch ein winziges Lückerl im Grunde. Und das müssen wir erst finden. Und dazu wird im Moment alles getan, um dass dieses Bewusstsein nicht zustande kommt. Und die Widersacher sind aber sofort in dem Moment geschlagen, wo dieses Bewusstsein auftaucht. Wenn ich das erkenne, dann erkenne ich auch die Widersacher als solche und in dem Moment sind sie völlig machtlos in Wahrheit. Also Bewusstheit ist das in der heutigen Zeit das Mittel gegen jede Art von Widersacherangriffen. Bis zu den Asuras hin sogar. Also noch über Luzifer und Ahriman hinaus. Die Bewusstheit, die ich entwickeln kann, die schlägt sie in die Flucht. In dem Moment, wo ich ihnen sozusagen ins Auge schaue, können sie überhaupt nichts machen. Nichts. Dann können sie im Grunde nur willig meinen Befehlen folgen und dann sind sie ja gut, im Grunde. Dann können wir sie brauchen. Aber sie wirken immer über das Unbewusste oder Halbbewusste, also Traumbewusste. Da können sie mit dem Ego machen, was sie wollen, im Grunde. Und das ist der eigentliche Kampf, der heute gekämpft wird. Das alles, was an äußeren Kämpfen heute noch passiert, das sind im Grunde Reste aus der Vergangenheit, aber der eigentliche Kampf wird auf der Seelenebene gekämpft. Dort sind die wirklichen Entscheidungsschlachten. Also es ist halt nicht mehr entscheidend, ob irgendein äußerer Krieg oder Kampf oder Ding gewonnen wird, das ist fast egal. Das macht nicht mehr viel Unterschied. Das eigentliche Schlachtfeld ist die Seele heute. Um die geht der Kampf heute. Mittlerweile. Es ist, ich meine, natürlich werden die äußeren Kriege nicht so schnell aufhören und die äußeren Kämpfe, aber sie sind im Grunde nur ein Ablenkungsmanöver. Das steckt dahinter, natürlich ein gewaltiges, aber sie sind das Ablenkungsmanöver, das uns dort nicht hineinschauen lässt. Und das uns also zum Beispiel nicht anschauen lässt, wie, jetzt rede ich wieder vom Bildungssektor, dass so, da werden die Schlachten geschlagen. Ich meine, das ist heute der Krieg gegen die Seele. Das ganze westliche Bildungssystem ist ein Krieg gegen die Seele, ein massiver Krieg gegen die Seele. Und mit jedem Reformschritt, der gemacht wird, was die meisten, die das tun, ja natürlich keine Ahnung davon haben, von wem sie inspiriert sind und wo das herkommt. Aber das ist der große Weltkrieg gegen die geistige Entwicklung. Und das greift schon mittlerweile sehr, sehr gut. Weil wir haben heute also die Tragik, dass im Grunde sehr viele Seelen, das heißt also Individualitäten hereinkommen, die im Grunde eine starke geistige Entwicklung hinter sich haben und die aber jetzt, da die Seelenatmosphäre um die Erde sowieso schon sehr vergiftet ist, ist schon mal ist sehr schwer, haben sie einen guten Astralleib, also das heißt gute seelische Voraussetzungen zu schaffen, weil solange wir nicht mit unserem Ich schon so weit sind, dass wir Geist selbst hätten, dann könnte man es aus dem Nichts schaffen. Haben wir noch nicht, müssen wir mal nehmen, was da ist. Das ist also schon mal sehr vergiftet. Und jetzt wird alles noch hier getan, von klein auf, um das noch weiter zu vergiften. Und im Grunde, also das Bildungssystem spätestens setzt dann ein, um da Gift hineinzuschicken. Und das ja nicht Bewusstsein für das Geistige, das Ich hereinkommt. Das ist ja alles Quatsch und das gibt's nicht und das ist anerkannte Wissenschaft, dass das nicht gibt. Daher das Seelische eigentlich auch nicht, natürlich nicht. Es gibt nur das, was von außen kommt. In Wahrheit, das ist das Objektive. Und das Subjekt, das ist uninteressant. Und das führt also zu einer kompletten Entmenschlichung. Schließlich. Und das heißt, wir haben aber die Tragik, dass jetzt wir Menschen haben, die eigentlich im Grunde ein starkes Ich hereinbringen und die aber ein total vergiftetes Ego angezüchtet bekommen. Und das ist ein immenses Spannungsverhältnis. Und das ist heute für die heutige junge Generation noch viel, viel stärker als für unsere Generation jetzt. Das ist, da kann man wirklich fast von Jahr zu Jahr zuschauen, wie diese Bedingungen schwieriger werden. Also die Jungen haben es unheimlich schwer. Und man darf ja auch nicht sagen, naja, sozusagen die taugen nichts und Ding. Und das, also am Ich liegt das nicht. Das liegt also an den Bedingungen, die hier künstlich ihnen geschaffen werden. Das ist das Problem. Darum ist das so wichtig. Also irgendwo zumindest einmal Inseln zu schaffen, von denen ein anderer Impuls Seelenpflege. Also wir reden von den Behinderten als Seelenpflegebedürftigen, aber eigentlich sind wir das alle. Wir sind halt alle seelenpflegebedürftig. Weil die Zeitkultur impulsiert ist eben von den Widersachern gegen das Ich zu kämpfen. Und dadurch unser Seelisches also verunreinigt wird im Grunde, zerstört wird. Und da müssen wir entgegenarbeiten, total. Aber das geht in dem Moment, wo das Ich-Bewusstsein aufleuchtet, wo da was hell wird, was hereinkommt, dann sind wir nicht mehr arm, dann sehen wir die Welt überhaupt aus einer ganz anderen Perspektive. Dann sehen wir sie aus der Perspektive des Ich heraus und dann sehen wir sowieso das Geistige als nächsten Schritt. Wir sehen einmal das eigene Geistige, wir schauen dann nämlich zugleich auch die Welt von da an, weil das Ich ist ja der Durchgangspunkt. Das kann nicht nur rausschauen, plötzlich kann er kann auch von der anderen Seite schauen, sozusagen. Und also womit ich da jetzt meine, die sinnliche Außenseite und ich kann aber genauso die geistige Seite sehen. Dann sehe ich sozusagen den Hintergrund der sinnlichen Außenseite. In Wahrheit, in das tauche ich ein. Angefangen mit Imagination, wenn Goethe sehr, sehr Urpflanze oder was, dann sieht er eigentlich das Geistige, von mir aus das Ätherische halt, als erste Stufe, das dahinter steckt. Aber das sieht er nicht mit den alten Kräften, sondern mit den neuen Kräften. Das ist nicht mehr das alte Aura-Sein von außen, was verschwunden ist, sondern das ist das von innen, durchs Ich. Weil das Ich eigentlich so weit ist, dass es diese Imagination schaffen kann, die aber der geistigen Realität entspricht. Aber die muss das Ich tätig hervorbringen. Und das sieht man bei Goethe ganz deutlich. Das ist nicht einfach was, was ihm so irgendwie aus einer medialen Begabung plötzlich anspringt, sondern das ist heute errungen, bis er zu seiner Urpflanze, bis zur Wahrnehmung der Urpflanze hinkommt. Und sie dann, zwar sagt er, sieht sie sozusagen mit geistigen Augen, ja, aber er ist der Tätige darin, der das sichtbar macht. Also das ist keine unbewusste Wahrnehmung dann mehr. Und das reicht auch weit über eben diese bloßen Verstandeskräfte, die mit dem Aron, mit dem Listigsein zusammenhängen. Darum sagt er dem Schiller dann, weil der Schiller sagt, eine wunderbare Idee ist, die sie da haben. Und mit Idee meint der Schiller tatsächlich schon noch sowas, halt aus dem Verstand heraus. Und da sage ich, kann man lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen und sie noch dazu mit Augen sehe, aber mit geistigen. Aber das sind eben die höheren Kräfte. Der Goethe war halt sehr imaginativ veranlagt auch, also veranlagt, geistig veranlagt durch seine Vorentwicklung, also durch seine frühere Einweihung und so weiter. Und die ging aber besonders also auf das Imaginative auch, also dass jetzt die imaginative Fähigkeit herauskommt. Es ist in Bildern sozusagen, in geistigen Bildern zu sehen. Der Schiller ist dann geht mehr aufs Inspirative in Wahrheit. Auch ohne, dass sie sich beide dessen so hundertprozentig bewusst sind, was das eigentlich ist, aber darum ist das natürlich, haben sie die beiden auch sehr stark ergänzt. Der eine mehr das Imaginative, der andere mehr das Inspirative. Und im Gemeinsamen kommt dann die Intuition sogar sehr stark herein. Also das war was ganz Geniales. Und das ist aber etwas, was wir sozusagen heute suchen müssen. Eben auch in den menschlichen Gemeinschaften, weil auch nicht jedes Individuum gleich alle Facetten entfalten kann. Also es kommt immer in einer Gemeinschaft geistig Strebender, kann immer mehr herauskommen. Erstens, weil sie die Fähigkeiten ergänzen und zugleich eben das geistige Tor weiter geöffnet wird im Gemeinsamen. Und zwar mehr als es die Summe der einzelnen Ich ist. Und darum braucht man auch nicht hoffnungslos sein, weil trotzdem selbst sehr, sehr wenige Menschen können langfristig sehr, sehr viel erreichen durch ihre geistige Arbeit. Aber es ist eine entscheidende Zeit. Also der Kampf geht jedenfalls heute gegen die Seele, um das Ich eben nicht bewusst werden zu lassen, wirklich. Und da, das dürfen wir uns nicht rauben lassen. Und wenn wir aber bewusst werden im Ich, dann prallt das alles ab. Prallt vollkommen ab. Haben Sie nicht die geringste Chance. Also wenn man fragt, wie kann man sich gegen die Einflüsse schützen, der Widersacher, die natürlich sehr stark heute sind, durch Bewusstheit. Durch nichts anderes. Das ist das Allerwichtigste. Alles andere ergibt sich daraus. Mit irgendwelchen anderen Mitteln, die am Bewusstsein vorbeigehen, wird es nicht funktionieren. Da ist im Gegenteil eher immer die Gefahr, dass sie sich dann erst recht einschleichen. Und sozusagen selbst die alten Mittel, mit denen man sich schützt vor, wie heißt, vor bösen Geistern oder wie auch immer, das wird dann nur benutzt, um durch die Hintertür hereinzukommen. Weil es natürlich dem Ego momentan irgendwie Linderung verspricht und auch gibt und ihn betäubt eben. Aber das funktioniert nicht wie die Rauschmittel. Die machen die Welt nicht wirklich besser und sie machen auch unser Leben nicht besser und einfacher deswegen. Wir spüren halt nur das Unangenehme nicht. Aber deswegen wird die Situation nicht besser. Das ist das Problem. Und so ist es mit den allen alten Dingen, also das heißt, die ganzen alten Mittelchen, wie man Widersacher abblockt oder was, kann man im Grunde heute vergessen. Man muss immer bewusster vom Ich her werden.
Zum Beispiel?
Ja. Naja, mein Gott, was hat man früher gemacht? Die alten Zaubersprüche, hinter dem steckt ja was. Es sind im Grunde mantrische Formeln, die das Seelische konditionieren, eben ohne, dass es der, um den es geht, jetzt so ganz bewusst, und auch die es gesprochen haben, nicht ganz bewusst mitkriegen, was sie da sind, aber das macht seelische Kräfte rege, die dann bestimmte arimanische und luziferische Wesenheiten abhalten. Das hat wunderbar funktioniert. Heute funktioniert das eben einfach nicht mehr, weil diese Mittel, die damals sozusagen noch gegeben wurden oder unterstützt wurden und geistige Kräfte hereingebracht haben, zum Beispiel von der Engelwesenheit, die uns begleitet, oder für noch übergeordnetere Wesenheiten, diese geistigen Wesenheiten verbinden sich mit diesen Mantren zum Beispiel nicht mehr heute. Es verbinden sich aber sehr wohl, sehr gerne, hurra, weil der Platz frei geworden ist, die luziferischen, namentlich die luziferischen Wesenheiten. Und die ebnen aber dann wieder den arimanischen, den Eintritt, weil die arbeiten immer sehr gut zusammen, haben ins Äußerlich gegeneinander kämpfen. Und dann mache ich mit denselben Schutzmantren, die vor ein paar Jahrhunderten noch positiv gewirkt haben, bewirke heute das genau das Gegenteil. Also, ich kann schon heute Mantren auch verwenden, aber ich muss sie wirklich mit Bewusstsein meditieren dann. Also es wird nicht so funktionieren, also dass ich dann irgendwelche Mantren sozusagen herunterbete wie ein Leier. Ich meine, daher ist heute sowas wie, weiß ich nicht, in der Kirche ein Rosenkranz beten oder so, wenn sie so herunter. No, das ist das beste Mittel, um die Widersacher einzuladen. Weil da komme ich so ein bisschen in Trance, ein bisschen bin ich weggetreten. Na, da kommt unter Garantie alles herein, aber nur nicht die guten und die uns vorwärts bringenden geistigen Wesen. Mit Sicherheit nicht. Das, ich meine, ein bisschen anders ist es noch im Orient. Ich meine, da, die schaffen es bis zu einem gewissen Grad noch bessere Kräfte hereinzubringen. Das hängt natürlich auch überhaupt mit der Äthergeografie und mit der geistigen Geografie der Erde zusammen, dass gewisse Dinge auch in gewissen Gegenden anders wirken. Aber auf Sicht wird es natürlich auch dort verfallen. Aber es ist dort, es ist zum Beispiel, wenn in Tibet ein buddhistischer Mönch seine Gebetsmühlen, Sprüche und seine Meditationen macht, wirkt es noch anders, als wenn das einer da bei uns macht oder gar wenn er es in Amerika macht. Wenn ich es dorthin versetze, dann bin ich ein Magnet für namentlich arimanische Wesenheiten. Wenn ich das in Amerika an der Westküste dort sitze und buddhistische Gebetsformeln so monoton leiere, wie es eben für so ein Mantram gehört, wo das Bewusstsein gedämpft wird, na, dann hole ich also genau das Gegenteil herein von dem, was in die richtige Richtung führt. In Tibet geht es noch einigermaßen gut. Jedenfalls wesentlich kommen bessere Kräfte herein als da. Ich meine, abgesehen, dass die natürlich auch ihre eigenen Interessen haben, aber es ist ein anderes Kapitel jetzt. Aber insgesamt sind das nicht Dinge, die in die Zukunft führen. Weil Zukunft, der nächste Schritt ist Bewusstseinsseele entwickeln und Bewusstseinsseele fürs Geistige entwickeln.
Das
Wir haben sie jetzt stark fürs Sinnliche entwickelt, aber fürs Geistige muss es jetzt weitergehen.
Meinst du, die Mantren, die uns gegeben worden sind in der Vergangenheit, können wir heute auch noch benutzen, nur dabei wach sein?
Ja, ja, sicher. Sicher. Wenn man es wach und bewusst macht, kann man, weil es liegt ja was drinnen in den alten Mantren. Und wenn man es bewusst macht, erkennt man auf jeden Fall, mit welchen geistigen Kräften man es zu tun hat, und man zieht auch andere heran, wenn man es wach und bewusst macht, als wenn man es unterleiert. Also, weil das Unterleiern, diese monotone, singende Sprechweise, die hat ja eben damals den Grund gehabt, um den Menschen in diesen mehr traumartigen, tranceartigen Zustand zu versetzen und das Ich auszuschalten, weil es damals eben noch nicht stark genug war. Damals hat man noch viel mehr eben geben müssen auf die Kräfte, die dann, wenn das Ich schweigt, von außen an geistigen Kräften positiv hereinkommen. Und heute kommen aber da in Wahrheit nur die Widersacher herein. Heute muss ich da durchs Ich holen. Also heute darf ich das Ich nicht mehr ausschalten. Das wär fatal. Also heute muss ich das mit dem Ich-Bewusstsein. Und jetzt entsteht aber noch immer so ein Missverständnis, dann auch gerade zum Beispiel Buddhismus. Im Buddhismus heißt es immer, ja, also das Ich muss man ausschalten, das ist ja ganz stark, also das Ich muss eigentlich, das Ziel ist, dass es ins Nirvana eingeht und sich auflöst. Aber, ja, das mag schon sein, aber das haben wir eh schon oft gesprochen, das Ich stammt eigentlich aus dem Nirvana. Das ist ja ein Gott der Schöpfungswelt, das ist ja nichts Schlechtes, aber was die Buddhisten eigentlich meinen, ist, dass das Ego muss sie auflösen. Das ist das, was uns zu den Inkarnationen zum Beispiel wieder herunterbringt. Das ist einfach, wie soll ich sagen, ein gewisser Übersetzungsfehler, beziehungsweise sie haben noch Schwierigkeiten mit unserem Ich-Begriff natürlich. Weil sie ihn also nur in der Variante des Nirvana kennen, als sozusagen das als die schöpferische Weltgeistigkeit, aber nicht merken, dass in uns der Zugang dort eigentlich ist. Wenn wir das Ich entfalten, stehen wir eigentlich genau in der Quelle drinnen, des Nirvana drinnen. Und das wird also von vielen dann nicht durchschaut. Und dann sagen wir, was wir da machen mit Ich-Bewusstsein, das ist ja genau das Gegenteil davon.
So Nirvana auf Samsara.
Ja. Genau.
Bleiben wir bitte noch ganz kurz bei den Überlieferungen von früher.
Ja.
Wie ist das mit dem Alten Testament, mit den Überlieferungen bzw. Gebeten?
Ja, kann man alles im Prinzip verwenden. Ich meine, man muss nur die Bewusstheit dafür haben. Und dann im Bedarfsfall merkt man dann auch, welche Kräfte es anspricht. Aber wenn ich es mit Bewusstsein mache, spricht es auch immer die richtigen Kräfte an. Das kann eigentlich gar nicht schief gehen. Das Wesentliche ist die Bewusstheit dabei. Weil auch so Dinge, wenn es also jetzt um die Verehrung Jahwes oder sonst was geht irgendwo, dann transformiert sich das von selber, wenn ich es mit der Bewusstheit habe, hin zu dem Christus, der dahinter steckt eigentlich. Weil Jahwe ja eigentlich in gewisser Weise sozusagen ein Spiegelbild oder so ein spiegelnder Abglanz des Christus ist im Grunde. Also das... Er ist es sozusagen noch nicht in voller Realität, aber die Christuskraft haben wir ja gesehen, schon im Sechstagewerk wirkt es durch die Gemeinschaft, der Elohim und der Jahwe ist dann der Sprecher des Gemeinschaftsbewusstseins, durch das aber eben der Christus wirkt. Das schöpferische Wort, Vayomer Elohim. Und jetzt ist es immer Jahwe, der spricht. Also das heißt, wir sehen dann definitiv den Christus dadurch, den vielleicht die Hebräer erst ferner geahnt haben, noch nicht so konkret gesehen haben, aber das hindert uns ja nicht, da durchzusehen heute. Und daher also auch diesen alten Gebeten oder Sprüchen oder Schilderungen den richtigen heutigen Sinn zu geben. Mhm. Also, weil das ist schon auch das Großartige, dass solche Texte, wenn sie eben aus dem Geistigen geschöpft sind. Was Geistiges ist immer was Ganzheitliches. Ganzheitliches heißt, es umfasst die ganze Schöpfung, räumlich, aber auch zeitlich, von Anfang bis zum Ende im Grunde. Das heißt, im Grunde ist da alles drinnen bis zum Ende, wenigstens unserer Erdentwicklung. Auch wenn das nicht jetzt in Worten so direkt als äußerer Inhalt ausgesprochen ist. Aber de facto kann ich das Sechstagewerk auch schon nur das erste Kapitel so lesen, dass das zumindest die gesamte Erdentwicklung umspannt. Und das heißt, dann stehen wir jetzt im sechsten Schöpfungstag irgendwo drinnen, irgendwo mittendrinnen. Weil wir sind jetzt dabei, Mensch zu werden, sozusagen, im Grunde. Und ich kann sogar im Großen lesen, sogar bis auf die ganze planetarische Kette, vom alten Saturn bis zum Vulkan, der am Ende stehen wird. Sogar in der großen Dimension könnte ich es lesen. Weil es ist immer die Ganzheit drinnen enthalten, also sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Bei Texten, die aus dem Geistigen geschöpft sind, ist das immer, weil das Geistige, da kann ich nicht nur eine Hälfte davon schildern. Nur weil es für uns jetzt als verkörperte Menschen noch in der Zukunft ist, das geistig-schöpferische Potenzial ist da, das ist vorhanden. Es ist nicht ausgearbeitet hier noch, aber es geht ja hier um den schöpferischen Impuls, der dahinter steht. Und also daher kann ich diese alten Texte ohne weiteres verwenden. Aber ich muss wach bleiben dabei. Das ist das Wichtige. Ich meine, man kann, wenn man wach bleibt, kann man selbst das so Mantren oder sonstiges, die im Grunde dagegen arbeiten würden oder in der Vergangenheit dagegen gearbeitet haben, kann man sogar umwenden zu einer positiven Wirkung.
Mit der Wachheit.
Mhm. Also das ist in unserer Zeit das wichtigste Mittel, das wir zur Verfügung haben.
Weil es ist schon interessant, zum Beispiel der erste Brief an die Korinther.
Ja.
Was da drinnen steht, Wenn man das wirklich...
Ja, natürlich. Ja, da stehen gewaltige Sachen drinnen. Ne? Das geht durch. Und eben auch im ganzen Alten Testament gibt es genug Sachen drinnen. Also das ist... Man muss es eben nur mit dem heutigen Bewusstsein schauen. Dann bekommt es sofort dadurch den Bezug zu unserer Zeit, dass wir es also in der richtigen Form hereinholen. Mhm. Und vieles, was heute aber gemacht wird, ist... Dass das Alttestamentarische so genommen wird, wie es damals gültig war. Ich kann schon dieselben Worte eben nehmen, aber ich muss sozusagen den aktuellen Geist herausholen, nicht den Geist von damals, der eigentlich kein Geist mehr ist, sondern das Abgestorbene ist. Weil heute sozusagen ein anderer Geist dahinter steckt. Weil es ist ja immer Entwicklung, wenn es von Jahwe zu Christus geht, spricht jetzt viel unmittelbarer der Christus dadurch als in der Vergangenheit. Und wenn ich dann jetzt den Impuls auf den alten Jahwe lege und das, dann drehe ich das Rad der Zeit zurück. Und dann verliere ich im Grunde die Bewusstheit. Dabei, weil die althebräische, die Prophetenweisheit ist geschöpft im Grunde aus einer Nachterkenntnis. Da sind wir wieder da, weil da haben wir das Bewusstsein nicht dabei. Und wir müssen heute eine Tagerkenntnis haben, das heißt beim wachen Bewusstsein die Erkenntnis suchen. Damals hat man sie eigentlich in den traumartigen Eingebungen gesucht, wo eben das Ich nicht dabei ist. Und manche wollen es aber wieder auf das zurückschrauben. Und daher so, weil vieles, was sie heute christliche Sekten namentlich in Amerika nennt, ich meine, das sind der größte Teil, das sind pures Altes Testament im alten Sinne. Und die Moralregeln sozusagen schöpfen sie daraus, das ist eben hat nichts mit moralischer Intuition zu tun, sondern das ist eben, ja, wie gibt es und so muss es sein. Und nachdem hat sie alles, das ganze Volk zu richten, hätten es gern. Aber das ist interessanterweise also in Amerika am allerstärksten. Also das sind so ganz alte geistige Impulse drinnen. Auch. Ja, in diesem Sinne werden wir das nächste Mal weiter tun. Danke.
Eine Frage habe ich. Ja. Adam, ist er der Urmensch?
Adam, kann man sagen, ist der Urmensch, also zuerst erst einmal der kosmische Urmensch nach dem Sechstagewerk oder entstanden im Laufe des Sechstagewerkes. Er hat nur eben noch keine Ähnlichkeit mit dem, wie wir heute sind, ja, sondern er umfasst damals im Grunde wirklich den ganzen Kosmos. Daher nennen ihn die Kabbalisten auch Adam Katmon, also das heißt den kosmischen Urmenschen. Und jetzt, der Adam, von dem wir jetzt sprechen, zur Paradieseszeit, ist ein Adam, der eben die ganze Erdenmondensphäre umfasst. Und aus dem gliedert sich dann langsam, also zuerst einmal diese Scheidung in Adam und Eva, und aber aus denen gliedern sich dann langsam im einzelne Seelengebilde ab, die dann irgendwann schließlich zu uns hinführen. Aber so gesehen ist der Adam der Urmensch. Aber natürlich nicht in unserer Körperlichkeit. Das ist ja klar. Ja.
Gut. Mir ist es kurz vorgekommen, weil ich später gekommen
bin. Ja. Ja, jetzt habe ich einmal Stopp und Start, bitte.